Liebe Nachbarschaft, am 18. Juli 2026 ist es wieder soweit. Das alljährliche Sommerspecial von Mörderische Heimat in der Orangerie Fulda steht an. Aber nicht nur das. Es gibt auch schon Karten für die beiden Live-Shows am 8. und 9. Januar 2027. Infos und Tickets findet ihr unter kreuz.com. Wir sehen uns. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo liebe Nachbarschaft, es ist Zeit für eine neue Folge eures True Crime Podcast Mörderische Heimat. Episode 86 steht an und wir sind in dieser Staffel zu Gast im Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir haben euch einen weiteren Kriminalfall mitgebracht, der sich dort abgespielt hat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und zusammen mit Lisa Kardinale werden wir uns diesen Fall nun genauer anschauen. Hallo Lisa.
Hallo Shaggy.
Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der an der Grenze von Sachsen-Anhalt zu Sachsen spielt und noch gar nicht so alt ist. Wir haben ja oft ältere Fälle, aber der ist noch recht jung.
Ich bin gespannt.
Dann lass uns mal reinstarten in diese Folge und hören zunächst Philipp, der uns einen kleinen Ausblick geben wird, um was es heute gehen wird.
Am Reformationstag des Jahres 2023 kommt Anne G. gerade aus einem Ägyptenurlaub zurück. Als sie in das heimische Dorf in Sachsen-Anhalt einbiegt, kreisen Hubschrauber über ihrem Wohnort und Polizei und Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort. Sie ahnt bereits, dass das irgendetwas mit ihrem Lebensgefährten zu tun haben muss.
Wir sind also im Jahr 2023 und zwar im Südosten Sachsen-Anhalts in dem kleinen Ort Sietzsch. Das gehört zur Stadt Landsberg.
Du sagst ein kleines Dorf, von wie vielen Einwohnern sprechen wir da?
Ach, das sind vielleicht so 600 Leute, die dort wohnen, glaube ich. Zwischen 600 und 700, genau.
Okay, also muss ich mich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn ich den Ort gar nicht kenne, oder?
Nein, aber den Flughafen Leipzig-Halle, den kennst du sicherlich. Und unweit davon liegt Sietzsch. Das ist wirklich ganz nah an der Landesgrenze zu Sachsen. Das wird auch gleich noch eine Rolle spielen.
Und dort kommt diese Frau am Reformationstag von ihrem Urlaub nach Hause.
Genau, es ist der 31. Oktober 2023. Sie kommt gerade mit ihrer Mutter und ihrer 9-jährigen Tochter aus einem Ägyptenurlaub zurück.
Wie alt ist sie?
Anne G. ist zum damaligen Zeitpunkt 33 Jahre alt.
Sie kommt aus dem Urlaub und landet am Flughafen Leipzig-Halle und ist auf dem Weg ins nahegelegene Sietzsch.
Nein, der Flieger ist in München gelandet und die drei fahren mit dem ICE zurück nach Hause Richtung Halle. Das sind rund 3 Stunden Fahrt. Am Bahnhof in Halle soll sie dann Annes Lebensgefährte Tino abholen.
Tino soll Anne, deren Mutter und seine Tochter mit dem Auto vom Bahnhof in Halle abholen und dann nach Sietzsch fahren.
Fast. Also stimmt alles mit dem Auftrag der Fahrt, aber Tino ist nicht der Vater des Mädchens. Beide hatten zuvor andere Partnerschaften und waren auch verheiratet. Und aus dieser Ehe stammt das Kind.
Ah, okay, aber sie wohnen zusammen.
Sie wohnen zusammen im Haus von Tino. Sie sind seit rund 2 Jahren ein Paar und haben auch Pläne. Sie wollen ein Haus bauen und eine Hochzeit ist auch geplant. Die soll im April 2024 stattfinden.
Scheint alles gut zu sein, oder? Also ist da irgendwas im Argen?
Nein, also zwischen den beiden läuft es wirklich gut. Und auch die Tochter kommt mit Tino super aus. Die drei verstehen sich blendend. Und so ist Anne mit ihrer Mutter und Tochter an diesem Dienstag in freudiger Erwartung, ihren Partner bald wiederzusehen. Sie schreibt Tino um 9.49 Uhr eine Message, dass sie gut gelandet sind und nun mit dem Schienenersatzverkehr zum Hauptbahnhof nach München fahren.
Oh, Schienenersatzverkehr klingt nie gut. Da habe ich auch schon grauenhafte Erlebnisse mit der Deutschen Bahn gehabt. Das ist kein Spaß.
Ja, wäre nicht, ja. Aber davon lässt sich Anne ihre Vorfreude nicht vermiesen. Sie schreibt Tino, dass der ICE nach Halle dann um 11.56 Uhr abfährt. Dazu sendet sie 3 Herzen. Er antwortet ihr mit, sollte klappen, sind noch 2 Stunden.
Wann ist das? Um wie viel Uhr? Also damit ich das zeitlich so ein bisschen einordnen kann.
Das schreibt er ihr um 9.55 Uhr. Was Anne noch nicht ahnt, ist die Tatsache, dass dies das letzte Lebenszeichen von Tino sein wird.
Oh, okay. Ich dachte die ganze Zeit, dass er vielleicht irgendeine Tat begeht. Das hörte sich so an bei Philipps Beschreibung, beziehungsweise habe ich das irgendwie so angenommen.
Ja, nein. Also jedenfalls schreibt Anne ihm aus dem Zug weitere Nachrichten.
Klar, man hat ja Zeit, Marie auch immer.
Sie schickt ihm zum Beispiel um 11.46 Uhr eine Nachricht mit dem Wortlaut: Sitzen im ICE, noch 3 Stunden. Wieder gefolgt von 3 Herzen. Doch Tino antwortet nicht mehr. Eine Stunde später, um 12.54 Uhr, schreibt sie eine weitere Nachricht: Alles okay? Noch 1,5 Stunden. Um 13.39 Uhr und 14.05 Uhr folgen weitere Nachrichten. Sie schreibt ihm, dass ihr in circa 30 Minuten in Halle ankommen werden und gibt ihm noch das Zugabteil durch. Doch von Tino keine Antwort.
Gut, das kann natürlich immer mal passieren, oder ne? Akku ist leer, telefoniert gerade mit jemandem. Aber über diesen langen Zeitraum, das sind ja jetzt schon über 2 Stunden, da kann man sich schon mal Gedanken machen, ne? Also zumal er ja auch irgendwie an den Bahnhof kommen wollte, um sie abzuholen.
Eben. Um 14.19 Uhr schreibt sie ihm wieder: Schatz, ich mache mir Sorgen. Doch auch hierauf erhält sie keine Nachricht. Auch am Bahnhof wird er nicht sein. Sie lassen sich andersweitig nach Hause fahren und als sie nach Sitsch einfährt, bemerkt Anne, dass dort ein Rettungsschrauber über dem Dach kreist.
Shit. Sie hat wahrscheinlich sofort ein schlechtes Gefühl, oder?
Mehr als das. Sie ist sich sicher, dass etwas mit Tino passiert sein muss. Als sie näher kommt, erkennt sie eine große Menschenansammlung. Die Polizei und auch ihr Vater sind dort vor Ort und überbringen ihr eine grauenvolle Nachricht. Tino ist tot.
Okay, das ist krass. Also überleg dir mal, du schreibst noch mit deinen Lieben mehr oder weniger belangloses Zeug, wie man das halt so macht. Hey, ich freue mich auf dich, mein Zug kommt dann und dann. Und ja, das ist irgendwie das Letzte, was du jemals dann mit diesem Menschen ausgetauscht hast.
Absolut schockierend. So ergeht es Anne auch, zumal sie dann erfährt, dass Tino wohl keines natürlichen Todes gestorben ist. Man geht von einer Gewalttat aus.
Ein Überfall? Also war er vermögend?
Tino hatte eine gut gehende Gerüstbaufirma, ja, finanziell durchaus solide. Aber ich sollte erwähnen, dass er nicht in dem Wohnhaus tot aufgefunden wurde, sondern einige hundert Meter weiter draußen im Feld.
Im Feld? Was hat er da gemacht?
Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Der Familienhund Keks war bei Tino geblieben und das war die übliche Gassi-Runde. Der saß auch noch treu neben ihm, als man den toten Tino im Feld auffindet.
Wer findet ihn dann?
Das ist ein Nachbar aus Sitsch, der dort ebenfalls mit seinem Hund immer Gassi geht.
Der erkennt also Tino und dessen Hund, als er dort zum Tatort kommt?
Ja, der erkennt sofort, um wen es sich da handelt. Ob er auch gleich erkannt hat, dass hier ein Gewaltverbrechen verübt wurde, weiß ich nicht.
Ja, stimmt, er könnte ja auch an einem Herzinfarkt gestorben sein oder irgendwas anderes gehabt haben, ne?
Genau, wobei schon massive Schäden am Schädel vorhanden sind. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erst noch ein paar Fakten vielleicht.
Gerne, ja.
Also der Fundort, ob es der Tatort ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, befindet sich in Sichtweite vom Haus, ein paar hundert Meter entfernt. Der Nachbar findet Tino gegen 14.45 Uhr auf dem Feld und verständigt daraufhin die Polizei. Die trifft auch ein und erkennt aufgrund der Schädelverletzung, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Solche Verletzungen zieht man sich nicht bei einem unglücklichen Sturz beim Spazierengehen bei, zumal auch seine Mütze einige Meter weiter entfernt liegt.
Ich denke, er wird obduziert, oder?
Ja, das wird er. Und die Ergebnisse bestätigen die ersten Vermutungen. Der 49-jährige Tino E. wird in die Rechtsmedizin nach Halle gebracht. Dort stellt man schwere Kopfverletzungen fest oder, wie es fachlich dann immer heißt, durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf erlitt er einen Terrassenbruch des Schädelknochens.
Es sind also auch mehrere Schläge gewesen, was ja auch schon ein Indiz gegen einen Unfall ist.
Insgesamt stellt man 3 Brüche fest, einer am Oberkopf, einer am Hinterkopf und einer am Ohr. Und du hast recht, allein das sind untypische Stellen, wenn jemand zum Beispiel gestürzt wäre.
Ja.
Es spricht einiges dafür, dass der Täter von hinten zugeschlagen hat. Dazu zeigen die Verletzungen am Schädel rechte Winkel und klare Kanten. Das spricht für eine Tatwaffe wie ein Hammer oder ein ähnlich schweres, kantiges Werkzeug.
Und dass er von hinten erschlagen wurde, macht man woran fest?
Die Stellen der Verletzungen auf dem oberen Teil des Schädels und die Bruchstellen, die terrassenartigen Einbrüche des Knochens zeigen, dass der Angreifer wohl hinter dem Opfer stand.
Verstehe. Was passiert jetzt? Gibt es Spuren?
Fast gar keine. Wie gesagt, man findet die Mütze von Tino, aber sonst kaum etwas. Eine Reifenspur gibt es auch noch auf dem Feld, aber sonst fast nichts. Es ist auch nass draußen. Vielleicht wurden Spuren weggespült. Also man verlagert sich auf mögliche Zeugen.
Klassische Befragung der umliegenden Personen, ne? Also Nachbarschaft und so weiter.
Genau, richtig. Man gründet die Sonderkommission Feldweg und wenn wir oft in anderen Fällen hören, dass die verschiedenen Einheiten Fehler begehen, muss man in diesem Fall sagen, dass diesmal die Gewerke gut zusammenarbeiten.
Kommt denn bei den Befragungen was raus?
Wenig. Niemand hat etwas gesehen. Man geht von Haus zu Haus und befragt die Leute, aber die können das nicht erklären. Tino gilt als ausgesprochen netter, ruhiger Mann. Niemand verliert ein schlechtes Wort über ihn.
Du sagtest, er hatte eine Gerüstbaufirma. Gibt es da vielleicht einen Ansatzpunkt? Also unbezahlte Rechnungen, neidische Mitbewerber, unzufriedene Kunden?
Das untersucht man auch alles, aber auch hier gibt es keinen Ermittlungsansatz.
Die Ex-Frau?
Auch das ergibt nichts. Man verteilt auch Flugblätter und bittet um Mithilfe, falls irgendjemand was gesehen oder gehört hat. Und tatsächlich gibt es eine Ohrenzeugin.
Eine Ohrenzeugin?
Ja, unweit des Fundortes befindet sich eine Kleingartenanlage. Und dort war zum besagten Zeitraum eine Frau, die gehört hat, wie sich zwei Männer laut stritten. Der Streit war dann aber plötzlich abrupt zu Ende und es war Ruhe.
Weil Tino ihr erschlagen worden war. Zumindest weiß man nun zwei Dinge. Erstens, der Fundort ist wahrscheinlich auch der Tatort. Und zweitens, es handelt sich wohl um einen Streit zwischen zwei Männern.
Das stimmt. Und man weiß sogar noch etwas. Wenn Tino E. dort auf seinen Mörder getroffen war, musste er ihn kennen. Denn groß verstecken war dort nicht auf dem freien Feld.
Naja, wenn das ein Überfall war, dann konnten sie ja auch streiten und der Täter hätte sich nicht unbedingt verstecken müssen. Sowas wie, hast du Feuer und dein Geld her. Weißt du, was ich meine?
Ja, eventuell. Aber die Ermittler gehen nun davon aus, dass die beiden sich kannten. Noch etwas spricht dafür.
Nämlich?
Der Hund.
Keks.
Ja, der ist wohl ruhig geblieben, als der Täter sein Herrchen angriff. Weder die Ohrenzeugen hatte ihn bellen hören, noch gab es in den umliegenden Arztpraxen oder Krankenhäusern irgendwelche Biss- oder Kratzverletzungen, die sich jemand versorgen ließ.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Krallen von Keks untersucht hat, ob sich dort DNA vom Angreifer befindet.
Das denke ich auch. Aber all das ist nicht der Fall. Nun denkt die Polizei schon eher in die Richtung, dass es jemand aus dem Umfeld des Paares gewesen sein könnte. Dazu gibt es auch einige Aussagen bei den Befragungen, dass es mit dem Ex-Partner von Anne Ärger gab.
Inwiefern?
Naja klar, bei einer Trennung geht man selten mit Küsschen links, Küsschen rechts auseinander. Aber hier gibt es wohl auch ein Problem, weil sich die Tochter so gut mit Tino verstand.
Also Eifersucht?
Ja, und auch, dass diese Hochzeit geplant war und die Kleine dann eventuell auch den Nachnamen von Tilo annehmen sollte, sorgte wohl auch nicht gerade für Entspannung.
Okay. Aber deshalb jemanden umbringen? Also, da würde es aber viele Morde geben.
Auch Anne kann das nicht glauben. Warum sollte ihr Ex der gemeinsamen Tochter so etwas antun? Das würde das Kind ja heftig traumatisieren.
Und er wäre seine Tochter erst recht los, wenn er dafür ins Gefängnis müsse.
Dennoch geht die Polizei auch dieser Möglichkeit nach und befragt ihn. Der Mann heißt Mario G., ist 38 Jahre alt und wohnt im nahen Leipziger Norden in Mockau.
Ist er vielleicht schon früher mal gegenüber Anne gewalttätig geworden?
Nein, also Mario G. hat weder Vorstrafen noch war er in der Beziehung zu Anne gewalttätig geworden. Er war an dem besagten Morgen angeblich zu Hause, hatte lange geschlafen und später mit seinen Eltern telefoniert.
Okay, also was nun?
Die Ermittler werten die Handydaten aus, also welche Mobiltelefone waren an dem Tag in der entsprechenden Funkzelle eingewählt. Außerdem überlegt man sich, wie der Täter dort zu dem abgelegenen Ort gekommen sei. Jedenfalls muss der Täter ja irgendwie sichtbar gewesen sein. Also kommt man auf die Idee, mögliche Kameraaufnahmen zu sichern.
Was für Kameraaufnahmen?
Sicherheitskameras von Häusern, Tankstellen, Geschäften und so weiter.
Und gibt es da was?
Da gibt es sogar eine ganze Menge. Sogar im Haus von Tino und Anne war eine Kamera angebracht. Und die zeichnet auch auf, wie Tino das Haus um 10.17 Uhr zur Gassi-Runde verlässt.
Kurz nachdem er noch mit Anne Nachrichten ausgetauscht hatte.
Genau. Jetzt muss man die ganzen Videoaufnahmen aber erstmal sichten. Sichten und auswerten. Aber das ist irre viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit, dass sogar die Praktikanten bei der Polizei mithelfen müssen.
Praktikanten, okay. Ob das so die beste Entscheidung ist?
Unterschätzt die Praktikanten nicht. Kleiner Spoiler vorab, einer von denen ist ziemlich gut.
Dann will ich nichts gesagt haben.
Ja, what's up? Man sucht jedenfalls hauptsächlich nach Autos, die sich in der Nähe aufgehalten haben oder auffällig waren. Aber das führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Aber etwas anderes fällt dann auf.
Der Praktikant kommt zum Einsatz.
Ja. Der geht nämlich eines Tages dann in das Büro des leitenden Ermittlers, um sich auszutauschen und sieht sich dabei die Fotos der Beteiligten an dem Fall an der Magnetwand hängen.
So wie im Film, also Opfer, Bekannte, Angehörige, Verdächtige und so weiter.
Ja, genau. Und eine dieser Personen trägt eine neongelbe Jacke, so eine Regenjacke. Und der Praktikant denkt, Moment, genau so eine auffällige gelbe Jacke habe ich doch schon mal gesehen. Nämlich auf einem der Videos, die er gesichtet hat. Allerdings bei keinem Autofahrer, sondern einem Radfahrer.
Ein Radfahrer, der durch die Kameraeinstellung gefahren ist.
Ja, er schaut nochmal nach und tatsächlich, da ist dieser Radfahrer. Er trägt zu seiner neongelben Jacke noch einen Helm mit neongelbem Schutz und hat dazu noch einen Rucksack auf seinem Rücken.
Ach was, also ein Hoch auf den Praktikanten.
Er zeigt seinem Chef seine Entdeckung, allerdings sind die Aufnahmen der Überwachungskamera nun auch nicht gestochen scharf. Aber man sucht nach den anderen Aufnahmen nun auch nach dem Radfahrer und tatsächlich, er ist auf mehreren Aufnahmen zu sehen.
Aber mich interessiert vielmehr, wer der Kerl auf der Magnetwand ist, der ebenfalls so eine neongelbe Jacke trägt.
Das kann ich dir sagen. Dabei handelt es sich um Mario G., den Ex von Anne.
Hatte der nicht ein Alibi?
Alibi ist zu viel gesagt. Er hat gesagt, er hätte lang geschlafen und habe dann mit seinen Eltern telefoniert. Aber das ist natürlich kein Alibi.
Telefonieren kannst du überall.
Man schaut ihn sich nur noch mal genauer an und entdeckt einige interessante Details. Mario G. hat zu dieser Zeit zum Beispiel kein eigenes Auto, weil er das seine Eltern geliehen hatte. Er fuhr zu dieser Zeit hauptsächlich mit seinem Jobrad, das er sich von seinem Arbeitgeber geleast hatte.
Ach, schau an.
Aber die Aufnahmen der Kameras sind nicht scharf genug. Ein Gesicht ist nicht zu erkennen. Also entschließt man sich zu einer, wie ich finde, sehr cleveren Idee. Man macht heimlich Aufnahmen von Mario G., wenn er Rad fährt. Und diese Aufnahmen schickt man an das Landeskriminalamt, an Experten, die die Aufnahmen mit den Bildern der Sicherheitskameras vergleichen.
Also Haltung der Arme, wie gerade sitzt er auf dem Rad, wie bewegt er sich?
Genau das. Anatomie, Bewegungsmuster, jeder fährt ja anders Rad. Und man kommt zu dem Ergebnis, ja, es handelt sich um ein und dieselbe Person. Es ist nicht so aussagekräftig wie ein Fingerabdruck, aber es ist schon ein sehr starkes Indiz.
Das wusste ich gar nicht. Wobei doch, warte mal, ich habe schon mal von einem Fall gehört, wo anhand des spezifischen Gangbilds eines Mannes ein Täter überführt werden konnte. Das war aber, glaube ich, in den USA.
Dazu erstellt die Soko nun ein Weg-Zeit-Diagramm. Das heißt, sie fahren selbst die Strecke vom Wohnort von Mario G. bis zum Tatort nach Siege ab, um festzustellen, wie lange man benötigt und wo sich dort noch weitere Kameras befinden könnten.
Stark. Und findet man was?
Ja, Mario G. fährt durch mehrere Kameraeinstellungen, zum Beispiel bei einem Autohaus vorbei, und durch den jeweiligen Zeitstempel kann man seine Fahrt sehr genau rekonstruieren.
Das finde ich das super Spannende an so Ermittlungsarbeiten, dass man da durchaus auch kreativ sein kann, also vielleicht sogar muss. Aber wenn das dann zu einem Ergebnis führt, ist das ja mega gut.
Und so ist es auch hier. Am Freitag, dem 24.11., will die Kripo dann Nägel mit Köpfen machen und veranlasst eine Wohnungsdurchsuchung bei Mario G. Man will aber ganz sicher sein, dass er zu Hause ist und wartet, bis er das Licht in der Wohnung anschaltet. Dann geht's los. Allerdings öffnet Mario G. nicht die Tür, stattdessen schaltet er wieder das Licht aus und tut so, als sei er nicht da. Erst als die Feuerwehr hinzugerufen wird, um die Tür gewaltsam zu öffnen, macht er dann doch auf.
Jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen. Also falls er der Täter ist, und danach sieht es ja stark aus, warum verhält er sich so blöde? Also ich meine, erst fährt er mit einer neongelb leuchtenden Regenjacke durch die Gegend, um jemanden umzubringen. Wie auffällig kann man denn sein? Also dann öffne ich nicht die Tür und mache das Licht wieder aus, wie so ein Kind das weiß, dass es erwischt wurde. Das macht doch erst recht alles super verdächtig.
Ja, gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich gebe dir recht, so ganz clever ist das Verhalten nicht.
Und wahrscheinlich ist er jetzt auch noch so dumm und hat die Kleidung, die er bei der Tat noch anhatte, im Wäschekorb liegen oder so.
In der Tat findet die Kripo neben dem Fahrrad auch die Kleidung, die auf den Videobildern zu sehen ist, die er am 31.10. getragen hat. Die neongelbe Jacke, die Hose und so weiter.
Ernsthaft? Das sollte eigentlich gerade ein Spaß sein.
Ist wirklich so.
Oh Mann.
Nur die mögliche Tatwaffe, die bleibt unauffindbar. Aber dafür stellt man noch andere Dinge sicher, die vielleicht Aufschluss geben können, was genau passiert ist.
Was zum Beispiel?
Sein Handy wird festgestellt, die Fitnessuhr, die er immer am Handgelenk trägt, die ja den Puls und Ähnliches aufzeichnet.
Und die Daten sagen, dass er genau zum Zeitpunkt der Tat erhöhten Puls hatte?
Nein, das nicht. Im Gegenteil. Er hatte sie nämlich ausgerechnet an dem Vormittag ausgezogen. Und das ist erst recht auffällig, denn er legt sie sonst nie ab.
Dann war er doch nicht so naiv.
Nein, er hatte sogar auch, das kann man anhand seines Handys herausfinden, extra einen Podcast mit dem Titel Der perfekte Mord gehört.
Wie unauffällig.
Darin wurde erwähnt, dass man sein Handy nicht zum Tatort mitnehmen sollte und daran hat er sich gehalten. Auch das Handy blieb zu Hause und lockte sich dadurch nicht in eine Funkzelle vor Ort ein.
Aber genau das vorher zu googeln oder in einem Podcast nachzuhören, ist dann halt auch nicht so smart.
Es kommt sogar noch besser. Sein Handy zeigt, dass er sich später in den Tagen und Wochen zuvor wohl öfter rund um den späteren Tatort aufgehalten hatte.
Er hat also den möglichen Tatort ausgekundschaftet.
So sehen die Ermittler das auch. Warum sollte er sonst dorthin gefahren sein und man dazu in der Tat seine Google-Anfragen auswerten kann?
Was hat er so gesucht?
Am Morgen des Tattages hat er gegen 6 Uhr eine Wetteranfrage für Siege gestellt. Wohl um zu checken, ob Thilo denn auch mit dem Keks vor die Tür gehen würde.
Verstehe.
Und nach der Tat wurde noch eine Google-Anfrage gestellt, ob man in Gras auch DNA-Spuren nachweisen könnte.
Also es gibt ja viele verrückte Zufälle. Aber das wäre des Guten dann doch etwas zu viel. Da hätte er wohl lieber noch mehr Folgen des Podcasts hören sollen. Dann hätte er sicher auch erfahren, dass das wie ein Schuldeingeständnis ist.
Mario G. behauptet dennoch, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte. Danach sagt er nichts mehr und schweigt. Er wird nun dringend tatverdächtig festgenommen und es wird ihm der Prozess gemacht.
Ich bin gerade bei Anne. was das nach dem Verlust ihres Partners für sie bedeutet. Das ist ja der nächste Nackenschlag. Also jetzt ist ausgerechnet auch dein Ex ein Mörder?
Oder für das Kind.
Ja, absolut. Das ist furchtbar. Er hat das Leben des eigenen Kindes zerstört oder zumindest traumatisiert. Also wie egoistisch und unverantwortlich. Und warum? Also vielleicht wirklich aus gekränkter Eitelkeit?
Vielleicht auch Neid, dass das Kind so gut mit dem neuen Partner auskam.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Anstatt sich zu freuen, dass das Kind in guten und liebevollen Verhältnissen aufwächst, zerstört er auch dieses Leben. Wie war denn sein Verhältnis zu der Tochter?
Nicht so gut wie das Verhältnis zwischen Thilo und dem Mädchen. Mario G. will sich auch nach der Festnahme nicht zu den Vorwürfen äußern. Und das ist auch nicht clever, denn es könnte ja zu seinen Gunsten ausfallen.
Wenn er gesteht, dass das vor Gericht immer mit einer geringeren Strafe honoriert wird.
Mhm. Nicht nur das, auch weil es ja keine Zeugen gibt, wenn er sagt, dass er sich mit Thilo aussprechen wollte und es dabei zu einem Streit kam und dieser dann eskaliert sei und er dadurch durchgedreht ist, könnte man ihm das ja nur schlecht widerlegen.
Stimmt. Dann hätte das ja auch Folgen für das Urteil oder sogar auf die Bewertung, ob es Mord oder nur Totschlag war.
Ganz genau. Das Gericht muss dann ja erstmal beweisen, dass es kein Totschlag war. Das wäre schwer möglich, aber er schweigt. Dennoch plädiert die Staatsanwaltschaft von sich aus nur auf Totschlag.
Warum?
Naja, es gibt halt nur Indizien. Und dann noch die Aussage der Ohrenzeugin, die den Streit gehört hat. Es könnte also tatsächlich nur ein eskalierter Streit gewesen sein und der Vorsatz würde fehlen. Und dann würde das Mordmerkmal der Heimtücke ebenfalls fehlen, weil Tino E. dann vielleicht damit rechnen konnte, angegriffen zu werden.
Naja, aber mit dem ganzen Googeln und so weiter?
Die Staatsanwaltschaft plädiert jedenfalls auf Totschlag. Im April 2024 beginnt der Prozess und dann vor dem Landgericht Halle. Es kommen aber noch weitere Details ans Tageslicht. So hatte Mario G. eine Dreizimmerwohnung in Landsberg gemietet, in der er wohl plante, mit Anne wieder zusammenzuleben.
Bisschen realitätsfremd.
Ja.
Zeigt aber vielleicht auch den Zustand, in dem sich Mario G. befand. Aber der schweigt ja.
Bis kurz vor der Urteilsverkündung. Da bekräftigt er nochmals, dass er unschuldig sei. Er hätte gar keinen Grund gehabt, Tino E. zu töten.
Shaggy, lass uns mal zum Urteil kommen.
Aber vorher gibt es noch eine ganz wichtige Sache zu erwähnen, nämlich, dass das Gericht das alles ganz anders sieht als die Staatsanwaltschaft. Das Gericht sieht sehr wohl das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Und deswegen urteilen sie auf Mord und nicht Heimtücke.
Ach krass. Also so herum hatten wir das ja auch noch nicht, ja. Oder? Dass das Gericht von sich aus sagt, nö, härter Strafe als gefordert.
Ich glaube, in einem älteren Fall hatten wir das auch schon mal, aber ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ist ja auch egal. Jedenfalls sieht das Gericht es als erwiesen an, dass Mario G. am 31.10.23 um 6 Uhr morgens zunächst nach dem Wetter in Sitsch gegoogelt hat, um zu schauen, ob seine Tat heute umsetzbar ist. Er weiß, dass Anne mit dem Kind nicht zu Hause ist. Die Chance ist günstig.
Dann legt er sein Handy und seine Fitnessuhr ab, um keine Spuren zu hinterlassen und fährt mit dem Fahrrad los.
Genau, von Mokau in das 25 Kilometer entfernte Sitsch. Er braucht circa 1 bis 1,5 Stunden für die Strecke und ist gegen 7.30 Uhr vor Ort. Nun muss er warten und er wartet ja fast 3 Stunden darauf, dass Thilo mit dem Hund auftaucht. Um 10.17 Uhr ist es dann soweit, Thilo verlässt das Haus.
Und Mario G.? Steht er dort auf freier Fläche?
Nein, es gibt ein kleines Wäldchen am Rand des Weges. Dort versteckt er sich und sein Rad die 3 ganzen Stunden. Als Thilo dann auf seiner Höhe ist, kommt er auf ihn zu. Wahrscheinlich kommt es tatsächlich zu einem Wortgefecht.
Was die Frau in der Kleingartenanlage gehört hat.
Dann dreht Thilo seinem Gegenüber den Rücken zu und Mario G. schlägt mit einem Hammer oder ähnlichem Werkzeug zu. Die Tatwaffe wird übrigens nie gefunden. Dann schwingt er sich wieder auf sein Fahrrad und fährt zurück nach Mokau.
Auf der Hin- und auch Rückfahrt wird er aber von einigen Kameras aufgenommen, die beweisen, dass seine Aussage gelogen war und er vor Ort war, um Thilo G. zu töten.
Die Zeugenaussage der Frau aus dem Schrebergarten gewichtet das Gericht dann, wie gesagt, nicht so stark wie die Indizien der Planung der Tat. Daher erkennt das Gericht die Heimtücke und verurteilt Mario G. schließlich zu lebenslanger Haft wegen Mordes.
Ja, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen.
Die Verteidigung von Mario G. geht auch in Revision, aber der Bundesgerichtshof weist diese zurück.
Das heißt, er sitzt wirklich wegen Mordes nun lebenslänglich.
Ja, Mario G. sitzt in der JVA Waldheim in Sachsen seine Strafe ab. Und wir werden beobachten, ob und wann er wieder rauskommt.
Lieber Shaggy, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Fall, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich höre ja selbst auch gar nicht so viel True Crime nebenher.
Hält sich bei mir auch in Grenzen. Nur sehr gezielt.
Hauptsache, ihr hört sehr gezielt weiter Mörderische Heimat. Und zwar in 2 Wochen wieder. Dann folgt die nächste Folge unserer Staffel aus Sachsen-Anhalt. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis dahin Lisa Kardinale und
Shaggy Schwarz.